Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext für heute steht im Römerbrief im Kapitel 12. Und ich möchte die Verse 12 bis 21 lesen, obwohl der Predigtext nur 17 bis 21 ist. Aber irgendwie habe ich bei 12 angefangen zu lesen und ich merkte dann irgendwann, dachte ich, ist vielleicht auch richtig so, Gott will es. Also Römer 12 ab Vers 12 bis Vers 21 möchte ich lesen. Ich lese diesen Abschnitt in der Übersetzung der Zürcher Bibel. Römer 12, Abvers 12. In der Hoffnung freuen wir uns. In der Bedrängnis üben wir Geduld. Am Gebet halten wir fest. Um die Nöte der Heiligen kümmern wir uns. Von der Gastfreundschaft lassen wir nicht ab. Segnet, die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Seid allen gegenüber gleichgesinnt, richtet euren Sinn nicht auf Hohes, seid vielmehr den Geringen zugetan, haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja, soweit, liebe Schwestern und Brüder. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Ich zähle ungefähr mindestens 18 Anforderungen, Aufforderungen. Aufforderungen für ein christliches Leben, je nachdem, wie man zählt. Vielleicht sind es auch 2 mehr oder 3 weniger, aber eine ganze Menge, so viel steht fest. Und das eine oder andere bleibt einem mehr im Gedächtnis, springt einem vielleicht zuerst ins Auge. Und ich bin an der zweiten Aufforderung zunächst hängen geblieben. In dem Vers 12, in der Bedrängnis üben wir Geduld. Und das, obwohl das gar nicht zum Predigtext gehört, aber vielleicht wollte Gott, dass ich da hängen bleibe. Jedenfalls, das fiel mir erst später auf, dass der Predigtext kürzer ist. Aber das fiel mir auf, das blieb bei mir hängen. In der Bedrängnis üben wir Geduld. Und ich dachte, das ist schon irgendwie das Wort zur Lage, oder? In der Bedrängnis üben wir Geduld. Man kann auch übersetzen, wenn Nöte kommen, haltet durch. Als Aufforderung oder als Feststellung halten wir durch. Wir halten durch in schweren Zeiten. Tja, lieber Paulus, möchte ich sagen, leicht gesagt. Leicht gesagt, ob das nun eine Aufforderung ist oder eine Feststellung ist, die wir in der Bibel lesen, in Bedrängnis üben wir Geduld. Leicht gesagt. Bei dem einen oder anderen scheint der Geduldsfaden dann doch ziemlich kurz zu sein. Und dann denke ich, ja, was machen wir eigentlich, wenn wir mal wirklich in Bedrängnis kommen? Das, was wir im Moment erleben, ist ja eigentlich nicht wirklich was. Was machen wir denn, wenn wir als Christen wirklich mal in Bedrängnis kommen? Wenn das eben nicht nur so eine Situation ist, in der die ganze Bevölkerung betroffen ist mit Unannehmlichkeiten. Ja, wenn, was das Miteinander angeht. Sicher gibt es Sorgen um Gesundheit und Auskommen. Aber wenn ich auf unser Miteinander schaue, und da rede ich jetzt nicht von denen, die wirklich Probleme haben mit dem Mundschutz. Das geht mir ja ähnlich. Ich weiß, dass manche sich schwer tun, weil sie schlecht Luft kriegen. Christel Domen sagte, sie hat Asthma, sie atmet immer sowieso durch den Mund und dann, das ist schwierig. Oder wenn ich Claudi sehe, ne? oder Myra mit 2 Hörgeräten, man hat sich dran gewöhnt, dass man Lippen liest und das kann man jetzt nicht und dann kriegt man gar nichts mehr mit. Und trotzdem seid ihr da, ne? Und dann höre ich von anderen, die sagen, nee, das ist mir einfach zu doof mit dem Mundschutz. Da, solange ich Mundschutz tragen muss, gehe ich nicht in den Gottesdienst. Auf die Gemeinschaft verzichten, bloß weil man sich ein Lätzchen vor den Mund binden muss. Also wenn das schon reicht, um den Versammlungen fern zu bleiben, liebe Schwestern und Brüder, was machen wir denn dann, wenn es wirklich was kostet? Wenn es wirklich was kostet, dass wir uns als Christen bekennen, was machen wir denn dann? Weil das ist ja das, was wir tun, wenn wir uns versammeln. Wenn wir zum Gottesdienst zum Beispiel zusammenkommen oder auch in den Kleingruppen, wenn wir als Christen überhaupt zusammenkommen, dann tun wir ja genau das. Wir bekennen uns zu Jesus, wir bekennen uns als Christen öffentlich. Und neben anderem ist das ein wichtiger Grund, dass wir sichtbar und greifbar als Christen zusammenkommen, dass wir uns zu Jesus bekennen leibhaftig, dass wir zeigen, ja, auch ich, auch wir gehören zu denen, die diesem Jesus folgen. Wir sagen das nicht nur, wir tun das auch und zeigen das, indem wir in seinem Namen zusammenkommen. Oder eben auch nicht. Und wenn da schon eine Unbequemlichkeit reicht, zu sagen, nee, dann komme ich nicht. Es heißt, Krisen bringen zum Vorschein, was wirklich Sache ist. Und deshalb komme ich dann schon ins Grübeln, wenn ich lese, in der Bedrängnis üben wir Geduld. Ertragen wir, was zu ertragen ist, und halten durch. Und am Ende dieses Abschnitts vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Das wird ja immer schlimmer, lieber Paulus, was du von uns erwartest, denke ich. Vielleicht können wir das singen und vielleicht haben wir dann sogar den Impuls, das wirklich gut zu finden und es anzupacken, das Böse mit Gutem zu überwinden. Aber dann merken wir wahrscheinlich auch schnell, wie mühsam das ist und wie unbequem und wie schnell unser Elan nachlässt, wie schwer das ist, wenn es konkret wird. Und wer kann das schon wirklich durchhalten? Nie, nie was Böses vergelten. Immer, immer allen gut sein. Wer kann das? Das erlebe ich jedenfalls nicht mal unter Christen. Und nicht nur, wenn ich auf andere Gemeinden schaue. Und wenn das so ist, ist das dann nicht einfach eine Überforderung, was wir hier lesen? Sollten wir es besser überlesen, weil kriegen wir ja sowieso nicht umgesetzt? Und sollte Paulus das eigentlich nicht wissen, dass er uns das hier doch nicht einfach so abverlangen kann, weil wir alle nur Menschen sind, selbst wenn wir es gut meinen, selbst wenn wir gute Christen sein wollen, wie schnell stoßen wir an unsere Grenzen? Ja, das weiß Paulus auch. Und deshalb verstehen wir ihn falsch, wenn wir meinen, er täte nun das, was er im Galaterbrief gerade nicht wollte. Also, dass er uns jetzt Lasten auflegt. Ich denke, wir verstehen Paulus falsch, wenn wir meinen, dass er uns jetzt hier Lasten auflegt. Lasten, die wir so gar nicht tragen können. Das verstehen wir dann wahrscheinlich falsch, weil immerhin lesen wir ja diese Aufforderungen im Kapitel 12 seines Briefes. Das heißt ja, er hat vorher 11 Kapitel geschrieben und ohne das, was in den ersten 11 Kapiteln steht, hat das, was er hier schreibt, auch wirklich keinen Sinn. Weil dann wäre es wirklich unerträglich. Also was steht in den 11 Kapiteln davor? Da steht, woher die Kraft zum Tun des Guten kommt. Woher die Kraft kommt, in schweren Zeiten durchzuhalten, niemandem Böses zu vergelten und immer allen Gutes zu tun und was da noch alles steht. In 11 langen Kapiteln erzählt Paulus und erklärt Paulus nämlich, was Gott zuerst uns Gutes getan hat. Und das kommt zuerst und kommt immer zuerst, liebe Schwestern und Brüder. Zuerst kommt immer das, was Gott uns getan hat. Und das ist Gutes, was Gott uns Gutes getan hat, das kommt immer zuerst. Und das, was Gott Gutes getan hat, das bringt uns dazu, Gutes zu tun. Nur so, nicht anders. Und darum die Frage, was hat Gott denn für uns Gutes getan, das uns so ansteckt, dass auch wir das Gute tun? Was hat er getan, dass ich nicht mehr Böses mit Bösem vergelte, sondern das Böse überwinde, ja besiege mit Gutem? Er hat den Anfang gemacht. Er, Gott selbst, hat den Anfang gemacht mit dem Schlussmachen. Ihr kennt das. Wann immer man jemanden ertappt, beim Streiten oder sonst irgendwas, und durchaus nicht nur Kinder, aber der hat angefangen. Der hat angefangen. Ich habe nur reagiert. Der hat angefangen. Ja, sagte ich dann oft zu unseren Kindern, der hat angefangen und ich mache jetzt Schluss. Weil damit muss ja auch einer anfangen. Und so hat Gott es gemacht, liebe Schwestern und Brüder. Gott hat es so gemacht, er hat angefangen, Schluss zu machen, indem er den Teufelskreis durchbrochen hat, des Ewigen, wie du mir, so ich dir. Diesen Teufelskreis hat Gott durchbrochen, indem er angefangen hat, damit Schluss zu machen. Nicht mehr wie du mir, so ich dir. Einer muss den Anfang machen. Einer muss den Anfang machen, den Teufelskreis von Krieg und Gewalt, im Großen wie im Kleinen, zu durchbrechen. Und dazu ist Gott Mensch geworden in Jesus. In Jesus kommt Frieden in die Welt. Bis hinein ins Kinderzimmer. Eben weil die Menschen Gott in Jesus ablehnen und sie ihn umbringen. Und Gott dann eben nicht mit gleicher Münze heimzahlt, sondern aus dem Tod ins Leben führt, Jesus zuerst. Weil Gott Vergebung schafft und Raum zum Leben für die Verbrecher, die wir alle sind als Menschen. Und wenn einem das aufgeht, das von Herzen aufgeht, wenn einem das so richtig durch und durch geht, wie gut Gott zu uns ist, wie gut Gott zu mir ist, wenn mir das so richtig durch und durch geht, was das bedeutet von Gottes Seite aus, dann kann ich doch gar nicht anders, als das Gute, das Gott mir tut, einem anderen auch zu tun. Also wie Gott mir, wie Jesus mir, so ich dir. Und dann ist das keine Zumutung mehr. Dann ist das ein inneres Drängen, das kommt ganz von selbst, das kann ich gar nicht mehr anders. Dann ist das einfach das ganz normale Christenleben, weil Jesus in mir lebt. Und wenn Jesus in uns lebt, dann merken wir das daran, dass wir auf ganz andere Gedanken kommen. Wir haben auf einmal eine Idee, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die es uns schwer machen. Eine Idee, die anders ist als die übliche Frage, wie ich es denen heimzahlen und wie ich es wohl vergelten kann. Wie könnte das aussehen? Ich mache mal ein Beispiel, das uns vielleicht auch nicht ganz so fern ist. Da ist jemand, den wir kennen, womöglich sogar in der Gemeinde. Und dieser jemand hat halt ein hitziges Temperament. Ne? Es gibt so Leute, die sind von Natur aus cholerisch, so immer gleich auf 180 und ja, sind halt so. Können sich schnell ereifern, werden laut, sagen Sachen, dann die sie auch lieber nicht gesagt hätten, gibt's ja. Und dann passiert es mir, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht eine Kleinigkeit, irgendwas. Ja, war nicht richtig, keine Ahnung. Meine Güte, aber der andere regt sich auf. Oi, oi, oi. Und sagt zu mir Sachen, die er eigentlich besser nicht gesagt hätte. Und dann bin ich gekränkt. Bin verletzt. Und womöglich haben es auch andere mitgekriegt. Und wie stehe ich dann da? Und was mache ich denn jetzt? Ja, vor allem, wie stehe ich denn jetzt da? Ne? Darf ich mir das gefallen lassen? Muss ich dem anderen jetzt nicht mal zeigen, wo der Hammer hängt? Weil sonst halten mich die anderen ja für Deppen, ne?
Was der sich alles bieten lässt, kann der sich nicht wehren? Das darf der doch nicht so stehen lassen.
Ja, was mache ich denn jetzt? Zwei Möglichkeiten gibt's. Erstens, ich vergelte Böses mit Bösem. Und je nach Temperament schimpfe ich zurück. Und zwar noch ärger als der andere, denn das kann ich auch.
Kann ich wirklich.
Oder ich mache es mal auf die andere Weise. Ich reiß mich zusammen und reagiere ganz kühl. Warte, Freund. Man begegnet sich immer zweimal. Und dann wirst du schon sehen. Oder, zweite Möglichkeit, ich lasse mich nicht vom Bösen dazu hinreißen, selber böse zu handeln. Ich erkenne, dass mein Feind nicht der andere ist, nicht mein Bruder, meine Schwester schon dreimal nicht, aber auch nicht der Nachbar oder wer es immer sei, die Kollegin auf der Arbeit. Nicht dieser Mensch ist mein Feind. Und das muss ich zuerst erkennen. Sondern das Böse ist der Feind. Das Böse, das diesen Menschen gerade überwunden hat. Und ich besiege das Böse durch das Gute. Und dann habe ich eine Idee. Könnte sein, dass mir das einfällt, dass ich den anderen einfach zur Seite nehme und sage, lass uns mal eben unter vier Augen reden, wenn es möglich ist. Und dann auch nicht, um dem anderen eine Lektion zu erteilen. Wie hast du dich gerade mir gegenüber benommen? Geht's noch? Weißt du nicht, wie man sich als Christ verhält? Ja, ist vielleicht auch irgendwann dran, aber nicht in dem Moment. In dem Moment ist dran, ihm einfach zu vergeben. Die Hand zur Versöhnung hinzuhalten und zu vergeben. Und dann über den Vorfall auch nicht mehr zu reden, sondern das Gute im anderen zu sehen und zu suchen. Und wenn, dann rede ich davon. Ja, so verrückte Sachen kann Jesus mit einem machen, wenn man ihn lässt. Und die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Dazu braucht es auch keine Fantasie, dazu braucht es aber den Heiligen Geist, liebe Schwestern und Brüder. Jesus in uns, Gott in uns und dass wir ihn zum Zug kommen lassen. Und dann werden wir Wunder erleben. Wunder, echte, fruchtbare, lebensschaffende Wunder, die uns zusammenbringen und nicht auseinander. Lass gut sein, so sagen wir. Lass gut sein. Und wie gut wäre das, wenn wir das wirklich öfter täten, wenn wir das mal ganz ernst und ganz wörtlich nehmen würden und es gut sein lassen. Denn das ist es, was Gott will. Aber wie schwer fällt uns das? Ja, dann komme ich doch nicht zu meinem Recht, denken wir und sagen es vielleicht auch. Und das kann doch auch nicht sein. Das kann doch auch nicht sein. Und das stimmt auch. Natürlich kann das nicht sein. Aber für unser Recht will Gott ja sorgen. Haben wir es gehört? Und er wird auch für unser Recht sorgen. Und das ist keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist ein wesentlicher Teil des Evangeliums und ist ein wesentlicher Teil unseres Glaubens, dass Gott für Recht sorgen wird. Dass Gott einmal alles richtig machen und richtig stellen wird, was wir heute in unserem Leben schief laufen lassen, falsch machen und auch richtig in den Sand setzen. Das wird Gott eines Tages alles wirklich richtig machen. Alle Missverständnisse aufklären. Alles Böse überwinden, alles ins rechte Licht rücken, das wird Gott tun, wenn er Gericht halten wird, über aller Menschen tun, meins und deins auch. Müssen wir uns aber gedulden. In der Bedrängnis Geduld üben, heißt auch warten können, kann auch was dauern. Aber warten darauf, dass Gott alles richtig macht, ist allemal besser, als voreilig etwas in die eigene Hand nehmen und es dann nur noch schlimmer machen, weil es dann doch schief geht. Entweder weil wir zu streng sind oder auch weil wir zu mild sind. Nein, es geht nicht bei Gott darum, fünfe gerade sein zu lassen und das Unrecht unter den Teppich zu kehren. Da können wir ganz beruhigt sein. Aber einem anderen Menschen wirklich gerecht werden? Wer kann das als allein der gerechte Gott? Und darum dieses harte Wort: Gebt dem Zorn Gottes Raum. Du meine Güte, gebt dem Zorn Gottes Raum. Ein Wort, das uns aber nur deshalb so hart vorkommt, weil unser Zorn immer ungerecht ist. Aber bei Gott ist selbst sein Zorn gerecht. Also lassen wir Gott das Seine tun und tun wir das, was er durch uns tun will. Fröhlich hoffen, geduldig sein, nicht aufhören zu beten, helfen, segnen, Gutes tun allen Menschen, das Böse überwinden mit Gutem. Kurz, lasst uns Christen sein. Lasst Christus in uns sein. Amen.